Ja, in der BRD ging es dann so weiter. Also die ersten Jahre hätten, glaube ich, nicht chauvinistischer sein können. Also von Kommentaren wie Decken, Decken, T nicht Tischdecken, die ja dann gefallen sind. Oder machen sie auch Kopfbälle? Ich meine, sie frisieren sich ja die Haare. Es waren ja damals toupierte Haare, sehr, sehr en vogue. Und um Gottes Willen, die wurden ja durch Kopfbälle dann zerstört. Also ich glaube, den Frauenfußballspielerinnen war das scheißegal.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Petra Tabarelli über die Geschichte des Frauenfußballs. Petra kennt ihr bestimmt schon, entweder aus unserer Podcast-Folge zur Geschichte des Fußballs oder aber von ihren zahlreichen Projekten zum Thema Fußball und oder Geschichte. Einen Link zu ihrer Homepage und dem Podcast Früff, Frauen reden über Fußball, wo Petra auch immer wieder mal zu hören ist, findet ihr natürlich in den Shownotes. Dort gibt es noch weitere Links, etwa zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten und im Schwarzen 0 FM Discord. Der Podcast Geschichte Europas ist auf Spotify verfügbar, aber auch über einen freien RSS-Feed in Podcatcher-Apps abrufbar. Diese Aufnahme stammt aus dem April 2021 und enthält am Schluss sogar Petras Vorhersage für die Finalisten der Frauenfußball-EM im nächsten Jahr. So, genug der Vorrede, es folgt jetzt der Anpfiff zur Folge über die Geschichte des Frauenfußballs. Viel Spaß!
Also es gab tatsächlich eines der ersten Fußballspiele jetzt im modernen Verständnis, was Fußball eben bedeutet, fand 1881 in Schottland schon mal statt, von einer Helen Matthews. Die gründete in diesem Verein eine Fußballmannschaft in Schottland unter ihrem Pseudonym, nämlich Mrs. Graham. Und der Name der Mannschaft war dann eben auch Mrs. Graham 11 oder Graham 11. Und da fand 81 in Edinburgh ein inoffizielles Frauenfußball-Länderspiel statt. Nämlich mit dem Team der Graham 11 gegen ein englisches Team, das tatsächlich von, ja, da gehen tatsächlich die Quellen jetzt extrem auseinander, 400 bis über 1000 ZuschauerInnen besucht wurde. Ja, das war halt eine Glasgower Mannschaft, also Helen Matthews stammte aus Glasgow. Die englische Mannschaft stammte aus London oder zumindest hauptsächlich aus London. Die Namen sind immer noch nicht genau überliefert, immer noch nicht gefunden. Sie waren zwischen 18 und 24 Jahre alt und, naja, zeigten einfach, dass sie Fußball spielen konnten. Es gab auch einen Journalisten, der einen sehr, sehr wohlwollenden Beitrag danach geschrieben hat. Die ZuschauerInnen, die ja vorwiegend aus Neugierde oder ja wahrscheinlich eher Sensationslust gekommen waren, fanden das jetzt weniger und haben tatsächlich nach 55 Minuten das Spiel gestürmt und damit unterbrochen. Es gab dann auch noch in den restlichen 1880er Jahre ein paar weitere Spiele, die allerdings, also die wurden tatsächlich bis zu Ende gespielt, sagen die Quellen, aber es gab halt wirklich sehr, sehr wenige. Der erste große Verein, der wirklich viel Bekanntschaft errungen hatte, war der British Ladies Football Club. Ein rein bürgerliches Unternehmen, das es fing so an, dass 1894 in der britischen Wochenzeitschrift Daily Graphic eine Anzeige der ja für uns tatsächlich immer noch ziemlich unbekannten Nettie Hannibal veröffentlicht wurde. Und zwar war sie auf der Suche nach Frauen, die daran interessiert waren, einen Fußballverein zu gründen. Und es bewarben sich tatsächlich 50 Frauen aus England, von denen ca. 30 aktiv mitspielten und 20 unterstützend tätig waren. Und so wurde eben zum Jahreswechsel 94/95 der British Ladies Football Club gegründet, in dem übrigens ein gewisses Miss Graham oder Helen Matthews aus Schottland als Torhüterin tätig war. Also es waren tatsächlich nicht nur Engländerinnen, sondern eben auch Schottinnen, zumindest eine.
Ich hatte auch gelesen in meiner Recherche, dass nach diesen Pitch-Invasions, die öfters anscheinend passiert sind bei diesen Spielen da in Schottland, dass dann da auch der Frauenfußball in Schottland dann auch relativ schnell wieder verboten verboten wurde. Ist das zutreffend?
Von einem Verbot weiß ich nicht, könnte allerdings tatsächlich gut sein. Also es gab wirklich sehr, sehr wenige Spiele nach 81. Ich glaube, der Club von der Mrs. Graham, ich nenne sie jetzt mal bei ihrem Pseudonym, weil ich auch Nettie Hannibal bei dem Pseudonym nenne, weil ich ihren richtigen Namen nicht, weil man generell, also man kennt ihn einfach noch nicht, es gibt Vermutungen, aber da ist nichts gesichert. Der Mrs. Graham 11, müssen wohl noch ein paar wenige Spiele gemacht haben in dem Jahr, aber tatsächlich in den 80er Jahren ist. Also es gibt wohl tatsächlich Quellen, dass ab und zu mal Frauenfußball gespielt wurde, aber es gab keinen wirklichen Club, zumindest keiner, der jetzt über, ich sag jetzt mal, ein, zwei Spiele Bestand hatte, tatsächlich. Kann gut sein, dass da ein Verbot oder zumindest ein, ja, also Frauen sollten nicht Fußball spielen, also eine Verordnung oder sowas dahinter stand, das kann gut sein.
Also jetzt klingt aber jetzt da schon raus, dass über diese ganze frühe Fußballgeschichte bei Frauen ziemlich wenig bekannt ist und noch weniger sicher ist. Also da scheint es ja richtig, ja, mau zu werden. Man könnte ja fast von einer dunklen Zeit sprechen.
Das ist tatsächlich so, dass Frauen nicht Fußball spielen sollten, nach Ansicht vieler Männer. Das führt ja eben auch zu diesen ganzen Platzstürmen, die passiert sind. Man hat sich daran belustigt, wie die spielen. Mit ihrer Kleidung, die sie gewählt haben, haben sie sich ein bisschen dem männlichen, ja, der männlichen Fußballmode sozusagen ein bisschen angeglichen. Also sie haben Jerseys getragen, sie haben auch Hüte getragen, getragen. Die Männer haben Mützen getragen zu dieser Zeit. Hosen oder Hosenröcke, es waren meistens so Knickerbocker. Aber häufig als Schuhe eben wiederum hochhackig oder so ein bisschen Stiefeletten, würde man heute sagen. Hochhackigere Schuhe. So ein Mittelding zwischen ja, weiblicher Mode, die damals eben erwogt war, und dem Fußballer, der Fußballerkleidung. Es hat belustigt auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es. Also einfach undenkbar. Es war einfach undenkbar. Man hat sich darum gesorgt, dass die Frauen, ja erstmal, die konnten ja gar nicht Fußball spielen. Das ging ja nicht aufgrund der Physiognomie, weil ich jetzt nicht weiß, auf was mich da beruft, aber man hat es eben gesagt. Dann, ja, Kopfbälle, das ist ja gefährlich. Die Gebärfähigkeit, Gottes Willen, da könnte, wenn man jetzt irgendwie einen Ball in den Unterleib oder so bekommt, dann kann es vielleicht nicht mehr als Gebärmaschine benutzt werden, so ungefähr. Also es ist, ja, das sind tatsächlich Vorurteile, die in dieser Zeit schon waren, die über Jahrzehnte angedauert haben. Also die werden auch demnächst uns noch in Deutschland wieder begegnen bei der Geschichte. Die begegnen uns zum Teil heute, dass ja auch immer noch heißt, oh, eine Frau kann nicht laufen, eine Frau läuft anders als ein Mann. Ah ja, mein Gott, ich habe noch nicht drauf geachtet, vielleicht läuft sie anders als ein Mann, aber ein Linksfuß schießt auch anders als ein Rechtsfuß. Das ist ja jetzt nichts besser oder schlechter, das ist ja einfach nur, dass es anders ist. Und warum nicht? Mein Gott, ne? Aber die Männer wussten es damals einfach nicht besser. So muss man es jetzt einfach mal sagen.
Ja, das ist interessant, das reiht sich ja wahrscheinlich nicht ein in diese ganze, ja, aus heutiger Sicht pseudowissenschaftliche Sache mit, ja, Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das war ja in der Medizin, das war in allen Bereichen ja so. Was ich allerdings auch sehr interessant fand mit diesen frühen Frauenfußballen, dass dieser British Ladies Football Club von der Nettie Honeyball, dass die Präsidentin eine Journalistin und Suffragette war und die
Ja.
Florence Dixie. Und was ich bei Wikipedia auch sehr interessant fand, war, dass sie auch heute noch in der Wikipedia als Exzentrikerin bezeichnet wurde. Also das ist ja auch nochmal so ein bisschen so ein Zeichen, dass auch, ja, so ein Wort für eine Frau zu verwenden auch ein bisschen schwierig ist. Eben dieses, oh, sie hält sich nicht an die gesellschaftlichen Konventionen. Kannst du zu der Florence Dixie noch ein bisschen mehr erzählen?
Ein bisschen was weiß ich noch zu ihr. Also sie war ja eine Lady eben, sie war die jüngste Tochter des Marquess of Queensberry in Schottland, also auch Schottin. Ja, also wie du schon sagtest, sie war halt nicht nur Aristokratin, also sie hat quasi keinen Beruf, also hat natürlich keinen Beruf gehabt, sondern sie hat einfach ja, gelebt und das Geld hat für sie und für ihre Familie wurde eingenommen. Aber sie war eben auch Autorin, sie war Journalistin, sie war Feministin, wie du da schon sagst. Sie hat sich nicht den Männern untergestellt und natürlich, also allein mindestens aus damaliger Sicht war sie natürlich eine Exzentrikerin in Anführungsstrichen. Dass man das Wort jetzt heute noch benutzt, vielleicht hat man es aus einer zeitgenössischen Quelle eben benutzt und einfach übernommen, ganz unkritisch. Ja, weil sie halt anders war und weil sie halt, ne, überhaupt nicht ins Weltbild damals passte. Wobei man natürlich sagen muss, in dieser Zeit gab es schon ein paar Feministinnen, auch die Mrs., also Helen Matthews war auch eine Suffragette, die sich unglaublich wirklich für die weiblichen Rechte, die Rechte der Frauen, die weiblichen Rechte, die Frauenrechte eingesetzt hatte. Auch Nettie Hannibal soll ja zumindest sich engagiert haben in dem Bereich. Wobei man das eben gar nicht so genau sagen kann, wenn man eben nicht weiß, wie ihr realer Name war. Tatsächlich ist dieser British Ladies Football Club wohl so eine, auch eine Ansammlung gewesen von Frauen, die sich ja einfach mal der Männerwelt zeigen wollten, dass sie eben auch können und wenn sie Fußball spielen wollen, dann spielen sie jetzt einfach auch Fußball, so ungefähr, ne? Aber tatsächlich, es waren vor allem bürgerliche Frauen, die darin, oder es waren nur Frauen, bürgerliche Frauen, die in diesem Club mitgespielt haben. Und es ging auch darum, das spielt jetzt auch tatsächlich in Deutschland in Lebensreform ja dann auch noch ziemlich mit rein. Wir sind ja auch noch zeitlich ungefähr in der gleichen, in der zeitlichen, zeitlich, gleichen zeitlichen Bereich. Sie setzten sich halt nicht nur für mehr Frauenrechte ein, sondern eben auch für diese gesunde Frauen, so eine Kleidung der Frau, weil ja halt immer noch das Korsett und der Petticoat sehr in Mode waren, der ja die, den weiblichen Körper viel, viel mehr verformt hat, wie es Fußball machen könnte, aber naja. Und sie waren auch alles leidenschaftliche Fußballfans, natürlich. Ich meine, wenn man Fußball spielen will, dann ist man natürlich auch Fußballfan, ne? Das war besonders.
Deswegen auch mit der Kleidung eben dieser Fokus auch in den zeitgenössischen Darstellungen auf diese Knickerbocker, die getragen wurden, eben, dass das auch so eine extreme Abweichung von der Norm war, wie sich eine Frau damals anzog, slash anzuziehen hatte, sozusagen.
Ganz genau. Ganz genau.
Das sagst du eben, ja, das war in Deutschland und in England relativ ähnlich. Eine weitere Parallele, die ich da auch gefunden habe, war, dass der Fußball, besonders am Ersten Weltkrieg dann, also der Frauenfußball während des Ersten Weltkriegs dann ja nochmal so eine besondere Beliebtheit bekommen hat. Sehe ich das richtig? Einfach aus dem Grund, weil die Männer waren viel an der Front und irgendwer musste halt Fußball spielen, dann durften die Frauen halt.
Ja, zum British Ladies Football Club will ich allerdings noch eine kleine Anekdote nachschieben. Denn das hört sich ja alles tatsächlich erstmal nach einer Erfolgsstory an bei dem Verein. Aber tatsächlich hatte dieser Club nur circa ein Jahr Bestand, weil nämlich die Helen Matthews, die Torhüterin der Blues, also der Verein hat nicht gegen andere Mannschaften gespielt, weil es auch keine gab, sondern er hat sich quasi geteilt sozusagen. Es gab eine Teilung in Nord und Süd. Der Norden war blau-weiß gekleidet, der Süden war rot gekleidet. Und sie haben quasi gegeneinander gespielt. Wobei das jetzt nicht unbedingt tatsächlich, also es war so eine kleine Orientierung, wer im Norden, aus dem Norden kam, spielte im Norden und umgekehrt. Aber es war, also es ging halt auch vor allem um eine ausgeglichene Mannschaftsstärke. Ne? Also es war eine Orientierung mit Nord und Süd, aber es war keine exakte Einteilung. Also Helen Matthews war die Torhüterin der Blues und gründete im September 95, also immer noch im Gründungsjahr des Vereins, ihren eigenen Verein. Also ihren eigenen neuen Verein, so muss man es ja tatsächlich sagen. Und sie gab an, dass sie ja Anfang des Jahres 95 Mitbegründerin des British Ladies Football Club war und aufgrund ihrer Erfahrung der Club überhaupt erst gegründet werden und so erfolgreich werden konnte. Und deswegen behauptete sie den Namen British Ladies Football Club eben für sich und für ihren neuen Club. Was genau der Grund für die Trennung war, das ist tatsächlich nicht bekannt. Auch ebenso wenig, ob jetzt ihre Aussage der Wahrheit entspricht. Naja, und tatsächlich gab es dann bis Sommer 96 zwei British Ladies Football Club. Weil natürlich auch die Nettie Honeyball gesagt hat, oh ja, gerne, du kannst gerne den Namen haben, ich suche für meinen Verein jetzt einen neuen Namen. Es gab tatsächlich für 9 Monate zwei British Ladies Football Club, die beide für sich beanspruchten, der ursprüngliche Club zu sein. Und du kannst dir vorstellen, der Lady Dixie hat das natürlich ordentlich gestunken. Die hat die ganzen Gelder dafür zur Verfügung gestellt, damit Frauen Fußball spielen könnten. Und jetzt zanken die sich die beiden, wer jetzt der richtige Verein ist. Und stellte halt, ja, ich sag mal, müsste so im Frühjahr 96 gewesen sein, stellte ihre Zahlungen halt ein. Und das war das wirtschaftliche Ende und auch das tatsächliche Ende von den beiden Clubs. Und dann gab es ja immer mal wieder auch wieder Vereine, wieder Clubs, die sich gegründet haben im Frauenfußball in England. Aber keiner hat das so richtig Bestand. Und wie du jetzt sagst, im Ersten Weltkrieg war es tatsächlich so, die Männer, es gab keine Wehrpflicht in England. Also da war es nicht so, dass 14 oder 15 sofort alles unterbrochen wurde, Liga und so weiter, sondern das dümpelte so ein bisschen vor sich hin. Es wurde immer mehr halt eingezogen. Und ich würde mal sagen, so ab 16, ab 1916 gab es natürlich in den ganzen Arbeitervirmen ein Arbeitermangel, der dann eben durch Frauen ersetzt wurde. Und ganz, ganz viele Vereine in England sind, ich sage jetzt mal, Arbeitervereine oder ja, die halt aus Fabrikvereinen entstanden sind. Arsenal zum Beispiel. Ich meine, da steckt ja schon im Namen drin, was die hergestellt haben. Das war eine Waffenfabrik einfach. Und dadurch, dass diese Frauen eben dann dort in den Fabriken arbeiten, spielten die dann halt auch in diesen Clubs eben, beziehungsweise haben an eigene gegründet. Und davon sind jetzt tatsächlich, das ist nicht Arsenal, der bekannte Frauenfußballclub, sondern die Dickhairs Ladies, die tatsächlich, also die, ich glaube, die wurden 19 oder 20 gegründet. Und 21 wurde der Frauenfußball in England verboten, denn dann war der Krieg zu Ende, die Männer kamen zurück und dann war es auf einmal dann doch nicht mehr so progressiv die Zukunft. Und deswegen hat man den Frauen, die ja jetzt auch wirklich durchaus erfolgreich und gut Fußball spielten, einfach die Möglichkeit entzogen. Das war nicht weiblich genug, das hat die Männer, ich sage jetzt mal, verschreckt in Anführungsstrichen, wie die spielten. Das sei ja kein richtiger Fußball. Und oh Gott, also wieder mal, das die Sache mit, die können ja kein Fußball spielen, das geht ja gar nicht. Die können eventuell keine Kinder dann mehr zeugen. Und deswegen wurde der Fußball sehr schnell in England nach dem Ersten Weltkrieg bereits wieder verboten. Aber nichtsdestotrotz, er wurde halt nur binnen der FA verboten. Also es wurde ja nicht vom Land verboten, dass Frauen Fußball spielen durften oder nicht mehr Frauen, dass nicht mehr die Frauen Fußball spielen durften, sondern innerhalb der FA, da des Fußballverbandes.
Also es gab es gab kein gesetzliches Verbot, sondern es gab so eine nicht, also es gab keine offizielle Anerkennung des einen offiziellen Fußballverbands.
Also es gab eigentlich keinen Frauenfußballverband. Es gab ja den englischen oder den englischen Fußballverband, die FA, also Football Association, was einfach Fußballverband ja heißt auf Deutsch. Und diese Frauenfußballvereine waren, ich weiß gar nicht, ob die tatsächlich angeschlossen waren in der FA, aber die FA verbat den Frauen innerhalb ihres Verbandes Fußball zu spielen. Also ich sage jetzt mal, wenn jetzt Arsenal FC eine Frauenfußballmannschaft gegründet hätte, vielleicht haben sie es sogar, das weiß ich gar nicht. Dann hätte dieser Club oder dieser Zweig des Clubs nicht weiter existieren und nicht weiter spielen dürfen. Die durften auch nicht auf den Spielplätzen, auf den Sportplätzen von FA-Mitgliedern spielen. Es durften keine Schiedsrichter, die FA-Schiedsrichter sind, bei diesen künftigen Frauenfußballspielen die Spiele leiten. Aber es konnten natürlich deswegen dennoch weiterhin Fußball- oder Frauenfußballspiele stattfinden. Und tatsächlich, die Cares Ladies waren unglaublich erfolgreich. Wirklich unglaublich erfolgreich. Haben unzählige Tore geschossen. Die haben viele Reisen unternommen nach Frankreich, wo im Ersten Weltkrieg, während des Ersten Weltkriegs auch der Frauenfußball kurzzeitig boomte. In die USA, wo ja Fußball generell schon eher ein Frauensport ist als ein Männersport. und haben da gegen die lokalen Vereine gespielt und viele, viele gewonnen. Lily Parr ist die Top-Stürmerin gewesen des Vereins, die auch in diese, na, es gibt eine National Football, also quasi die besten SpielerInnen Englands, wo die gesammelt werden. Dort ist sie Mitglied. Sie hat, glaube ich, auch so eine Art Walk of Fame, wo sie ihren Stern hat im National Museum in Manchester. Das war wirklich ein herausragender Club, der gespielt und existiert hat, obwohl eigentlich Frauenfußball in England verboten war. Klingt ein bisschen skurril, war aber so.
Und in Deutschland, wie gesagt, habe ich das auch gesehen, dass das ähnlich war. Da gab es auch verhaltene Anfänge des Frauenfußballs Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann auch, genau wie in England 1921, das Verbot. Ist das Zufall oder haben die sich das abgeguckt? Was ist da passiert?
In Deutschland gab es tatsächlich 21 noch kein Verbot. Das kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg. In Deutschland war es tatsächlich so, also wie du ja schon sagst, es gab erstmal diese ja, wenigen Vereine. Es ist ja so, dass man sagt ja immer gerne, dass Konrad Koch den Fußball nach Deutschland gebracht habe, aber das stimmt ja nicht, weil es gab ja noch keine richtige Trennung zwischen Rugby und Football und diversen anderen Fußballspielarten, die damals in den 1870er Jahren kursierten. Das waren tatsächlich EngländerInnen, die nach Deutschland kamen, als UrlauberInnen, ja, weil sie Handel betrieben haben, Studierende, und die haben in den Parks Fußball gespielt oder die verschiedenen Footballarten, Spielarten gespielt. Und die, ja, man hat sich das eben angesehen und ein paar fanden das eben gut und haben das als Deutsche nachgespielt oder mitgespielt auch, eben gemischten Teams sozusagen. Und da waren natürlich auch Frauen darunter, ne? Und tatsächlich, also ich bin Teil des Kollektivs Legende verloren, das letztes Jahr eine Podcast-Staffel zum Beginn der Frauenfußball-Bundesliga 1990 und zu der Zeit teils katastrophalen, quellenkritischen Lage dazu veröffentlicht haben. Also 1990, ne, das sollte man wirklich so deutlich sagen, ist jetzt gerade mal 30 Jahre her. Und nachdem zunächst erstmal gar keine Quelle zu dieser ersten Saison der Frauenbundesliga bekannt und veröffentlicht war, wurde vom DFB die falsche Spielerin als erste Torschützin genannt, weil der Verband es offenbar zu dem Zeitpunkt selbst nicht mehr wusste, dass nicht alle Spiele um 15 Uhr begannen, sondern eben auch ein paar schon um 11 Uhr. Und natürlich Torschützin, die, glaube ich, um 15 Uhr, also wirklich kurz nach Anpfiff ein Tor erzielt hat, eben nicht die erste Torschützin war, sondern naja, es waren ja schon diverse Spiele aus, weil die um 11 Uhr begonnen hatten. Es ist ja wirklich ein bisschen crazy. Und jetzt in der zweiten Staffel, wo ich eben dabei bin, geht es mehr ein bisschen um die Geschichte und die Kultur in den verschiedenen Ländern und Kontinenten, auch Frauenfußball bezogen. Und ich forsche tatsächlich gerade nach dem allerersten Spiel, und das ist super schwierig herauszufinden. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Es wird im Sommer dazu auch eine Podcast-Folge geben. Keine Ahnung, ob ich es bis dahin weiß. Aber grundsätzlich ist bekannt, dass schon vor dem Ersten Weltkrieg es so eine Art Frauenfußballspiel gab, wo sich die Frauen im Kreis zueinander gerichtet standen und sich den Ball zukickten. Also es war kein richtiges Fußballspiel in dem Sinne. Aber es gibt Quellen über Frauenfußballteams vor 1920 und auch Spiele. Aber waren es jetzt wirklich richtige Spiele? Dadurch, dass die nie beschrieben oder ganz, ganz selten beschrieben sind, kann man das eben nicht wirklich herausfinden. Es gibt Fotos davon, aber ja, war das jetzt wieder nur so ein, wir kicken, also wir stehen im Kreis und kicken uns den Ball zu, oder war das jetzt ein richtiges Fußballspielen? Das, was wir für uns Fußball verstehen, kann ich dem Foto natürlich nicht ansehen, ne? Ja, aber also als Geburtsregion des Frauenfußballs in Deutschland ist der Bereich Dresden-Leipzig zu nennen. Also so ist zumindest der Forschungsstand der letzten 10 Jahre. Ein bisschen Forschung gab es eben schon. Es gab auch 1927 eine Frauenfußball-Hochschulmeisterschaft, also von Studierenden an deutschen Unis. Das gab es auch. Und tatsächlich ist diese Entwicklung England-Deutschland fast zu kopieren, tatsächlich. Auch fast in den Zeitabständen zu kopieren. Also das, was 1881 in Schottland oder Schottland gegen England eben passierte, war eben 1921. In Deutschland begann der Fußball im Ersten Weltkrieg zu boomen, also generell der Fußball, nicht nur der Frauenfußball, und führte nach der Kriegszeit, also es führte generell ja nach der Kriegszeit, gab es auch eine gewisse Emanzipation der Frau. Und deswegen überrascht es jetzt auch wenig, dass in dieser Zeit, 1921, die ersten Frauenfußballteams gegründet wurden. Vor allem, also in Chemnitz gab es Vereine, in Dresden, in Radebeul, das ist belegt. Dann eben die Hochschulmeisterschaft, die, ich habe sogar das falsche Datum genannt, lese ich gerade, das war 1922. Und die wurde auch tatsächlich nach den englischen Laws of the Game, also die, die heute ja auch noch als, als weltweite Regeln, ja, Verwendung finden im Männer- und im Frauenfußball. Das heißt, es waren wirklich richtige Frauenfußballspiele. Und dann kam, ähnlich wie bei Nettie Honeyball in England, Charlotte oder Lotte Specht aus Frankfurt, die 19 Jahre alt damals eine Anzeige in der Zeitung veröffentlichte in Frankfurt. Und auf ihre Anzeige meldeten sich 35 junge Frauen, die alle spielen wollten. Also Unterstützer gab es tatsächlich keine oder wenige. Alle, die sich gemeldet haben, waren aber auch aktive Spielerinnen. Und so gründete sich eben im März 1930 der erste deutsche Damenfußballclub, der erste DDFC. Und zwar in ihrem Elternhaus, nämlich im Steinhaus in Frankfurt am Main, gegründet. Das war eine Metzgerei zu dem Zeitpunkt. Ihr Vater war Metzger. Und sie spielten in improvisierten Trikots, weil sie sich einfach auch nicht anders leisten konnten. Waren eben keine Bürgerinnen wie in England, sondern, ja, ich weiß gar nicht, aus welchem, die aus verschiedenen, wie die Wirtschaftlichkeit, das weiß ich gar nicht. Also, ich weiß bei Lotte Specht, sie war eben die Tochter eines Metzgers. Sie spielten in kurzen Hosen, in viel zu großen Stiefeln, in Baskenmützen als Kopfschutz tatsächlich. Der Ball war ja damals noch aus Leder und gerade wenn es draußen geregnet hatte, hat er sich vollgesogen. Der war sehr, sehr schwer. Ja, Hosen, die sie sich auch teilweise selber einfach gekürzt haben. Es gab auch keine Gegner, ähnlich wie bei dem British Ladies Football Club. Die haben einfach gegeneinander gespielt. Oder auch gegen Männerclubs, das gab es auch. Das gab es auch, also war auch möglich, sozusagen. Und ja, dennoch, er existierte halt auch sehr, sehr kurz. Weniger jetzt, weil die Wirtschaftlichkeit entzogen wurde, sondern weil es einfach immer mehr Konfrontationen und Beleidigungen im Alltag gab durch Männer. Ja, die Aversionen hörten einfach nicht auf und die Mutter von Lotte Specht tolerierte zwar den Sport ihrer Tochter, der Vater nur sehr eingeschränkt, weil sich die Kunden in seiner Metzgerei beschwerten über seine Tochter und das sei ja unmöglich und blieben dann zum Teil fern. Also es ging letztendlich auch in gewisser Weise um die Existenz der Familie. Und das eben in Zeiten der Weltwirtschaftskrise, das muss man ja auch noch mal überlegen, ne? Also das führte halt zu ernsthaften Bedenken, wie es eben weitergehen soll. Und so, ja, wie gesagt, der erste DDFC existierte dann auch nicht lang. Und Lotte Specht wurde später tatsächlich, also später nach dem Zweiten Weltkrieg, eine regional bekannte Kabarettistin und Schauspielerin. Also ich machte jetzt nicht im Sport weiter oder in anderen Sportarten, sondern ja, war weiterhin nicht auf den Mund gefallen. Erzählte in einem Interview ein paar Jahrzehnte später über das Jahr 1930, wir waren keine Revolutionäre, wir hatten einfach nur Spaß am Fußball. Und meine Idee entsprang nicht nur meiner Liebe zum Fußball, sondern vor allem den Rechten der Frauen. Ich sagte, was Männer können, das können wir auch. Das war meine Grundidee, einen Frauenfußballclub zu gründen. Also auch der Lotte Specht war eine Frauenrechtlerin. Tatsächlich diese argen Parallelen zu England, zwischen England und Deutschland. Und sicher auch zu anderen Ländern, ne? Also ich bin tatsächlich in anderen Ländern nicht sehr, sehr gut bewandert, was die Frauenfußballgeschichte betrifft. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es vor allem eben die emanzipierten feministischen Frauen waren, die eben auch Fußball geliebt haben und gesagt haben, ich möchte das auch. Ich kann das. Also lasst mich. aber die dann halt trotzdem nicht gelassen wurden.
Ich finde es bei dieser Lotte Specht gerade sehr interessant, dass sie einerseits sagt, sie hat Fußball gespielt, weil sie Spaß dran hatte, und es auf der anderen Seite aber trotzdem in so einen stark politischen Kontext verpackt. Das ist ein sehr interessantes Spannungsfeld, finde ich.
Ja, richtig. Aber ich glaube wirklich, dass es üblich war, dass es auch vielleicht sogar nötig war, dass man eben, dass Frauen zeigen wollten, ich kann das auch. Natürlich kann ich das auch, also mache ich das ganz einfach. Ziehe ich durch. Das ist ein feministischer Ansatz, ganz klassisch.
Okay, das heißt, wir sind jetzt Ende der 1920er Jahre. Ich nehme mal an, mit der NS-Zeit ging das Ganze dann relativ schnell bergab.
Das stimmt, das nimmst du richtig an. Die NS-Zeit hat natürlich Frauenfußball nicht wirklich gefördert. Die hatten ein anderes Frauenbild gehabt. Und dann ging es tatsächlich erst wieder nach dem Zweiten Weltkrieg los. In England war es ja so, wie gesagt, dass im Ersten Weltkrieg ein Frauenfußballboom entstand. Das war jetzt im Zweiten Weltkrieg in Deutschland nicht so, aber kurz danach, nämlich durch die WM 54, durch die gewonnene, die generell in Deutschland zu einem Boom führte, an dem sich die Frauen eben auch beteiligten. Und das führte zu dem Verbot des Frauenfußballs in der BRD, wir sind ja jetzt geteilt in Deutschland, in der BRD, ab 55 innerhalb des DFBs. Also es war wieder kein rechtliches Verbot seitens der Bundesrepublik, sondern seitens des DFBs. Ich würde kurz nochmal erstmal zur DDR kommen, ich muss an dieser Stelle zugeben, dass ich über die Geschichte des Frauenfußballs in der DDR gar nicht so viel erzählen kann. Weil es ja, es gab hier kein Verbot des Frauenfußballs, wenngleich auch jetzt keine Förderung. Frauenfußball wurde auch hier sehr, sehr mit Argwohn betrachtet und ich kann an der Stelle die Studie der Fußballhistorikerin Carina Sophie Linne, so heißt sie, Carina Sophie Linne, empfehlen. Die hat ein Buch geschrieben namens Freigespielt, Frauenfußball im geteilten Deutschland, die den Frauenfußball in der DDR als erste Historikerin derart tiefgründig und ja, sehr hervorragend erforscht hat. Und ich kann im Grunde ihr Buch mal wiedergeben. Also, in der DDR gab es ab dem Ende der 1950er Jahre Frauenfußballspiele, ab dem Ende der 60er Jahre dann auch Frauenfußballvereine. Und es ist ganz interessant, wie 50 Jahre zuvor war dieser Bereich, in dem die ersten Frauenfußballclubs gegründet wurden, wieder Dresden-Leipzig, Sachsen in dem Sinne, in dem Bereich, in dem Sinne Quatsch. Und ab 1968 auch einen ersten Wettbewerb im Frauenfußball. Allerdings alles regionale Wettbewerbe auf Bezirksebene, keine deutsche Meisterschaft oder ähnliches. Wie gesagt, der DFV, also der Deutsche Fußballverband, so hieß der Fußballverband der DDR, verbat den Frauenfußball nicht, aber betrachtete es sehr, sehr mit Argwohn. Und ja, deshalb gab es auch keine starke Förderung des Frauenfußballs, keine großen nationalen Ligen. Es gab erst kurz vor der Wiedervereinigung eine Bestenliste, die so was Ähnliches wie eine Meisterschaft waren, aber naja, keine wirkliche Förderung. 1971, ein Jahr nach der Aufhebung des DFB-Verbots, reagierte in der DDR der Deutsche Fußballverband und nahm den Frauenfußball in eine offizielle Spielordnung als Volkssport auf. Das gab einen gewissen Schub. Einen so gewissen Schub muss man tatsächlich sagen, dass der Frauenfußball in der DDR in den 70er, 80er Jahren durchaus den in der BRD überholt hatte. Turbine Potsdam, zum Beispiel als Beispiel für einen Verein, den man ja heute noch kennt und der in dieser Zeit auch gegründet wurde, war sehr, sehr erfolgreich. Aber wie gesagt, es gab keine Meisterschaft. Sie spielten weiterhin in ihren regionalen kleinen Ligen gegeneinander. Es wurde nicht gefördert. Genau, parallel in der BRD, ich bin jetzt schon ein paar Mal drauf eingegangen. Es ist ja so tatsächlich, ich muss einen kleinen Rant loslassen. Letztes Jahr war es ja so, dass der DFB 50 Jahre Frauenfußball gefeiert hat. Und ich habe mich mehrfach darüber tatsächlich aufgeregt, letzten Jahr, in diesem Jahr immer noch. Weil 50 Jahre Frauenfußball, ja, juhu. Tatsächlich weiß ich nicht, ob es wirklich so herausragend ist, dass man vor 50 Jahren erkannt hat, dass man Frauenfußball doch wieder erlauben sollte innerhalb seines Verbandes. Eigentlich könnte man ja jetzt durchaus 100 Jahre Frauenfußball oder mehr wahrscheinlich noch feiern. Denn der DFB verbat nach diesem Boom, nach der WM 54, den Frauenfußball innerhalb seines Verbandes. Und ja, ich weiß nicht. Sagt mir jetzt wirklich, wie großartig 50 Jahre Frauenfußball. Vielen Dank, DFB. Also, ich finde das blöde. Tatsächlich.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Einerseits, ja, kann man ja froh sein, dass es dann da doch irgendwann dieser Sinneswandel kam. Andererseits ist es erschreckend, dass es halt erst in den 1970er waren. Ich meine, das ist die Generation unserer Eltern, würde ich jetzt mal behaupten. Also,
Ja.
das ist noch nicht lange her. Das ist ja jetzt keine Ancient History, was da, dass das verboten war im Sinne des DFBs. Aber auch da wieder, auch in England habe ich gelesen, ich hoffe, diesmal stimmt's, dass 1971 auch da der Frauenfußball wieder erlaubt wurde oder beziehungsweise in die
Ja.
FA dann auch aufgenommen wurde. Ich nehme an, das war generell so diese, ja, Post-68 Phase der Progressivität in Westeuropa, dass eben da eben nicht nur in Deutschland, sondern auch Europa, also Westeuropa weit wahrscheinlich diese Bewegung allmählich kam.
Das ist richtig, das ist richtig tatsächlich. Und es gab halt einen Druck. Es gab einen Druck, es gab mittlerweile viele Frauenfußballvereine, auch Verbände, die sich als, also die wurden immer stärker, die wurden immer, haben immer mehr Einfluss gehabt und tatsächlich fürchteten die Verbände, die ja Herrenfußball dann in sich spielen ließen, um ihre Reichweite und um ihre Macht. Also es war tatsächlich, stell dir vor, wie ein Staudamm und der Staudamm fängt langsam an zu reißen. Also entweder man macht ihn auf und lässt einfach das Wasser dann sich vermischen, sozusagen, oder es gibt irgendwann einen großen Knall und ja, dann wird man vielleicht eben ertrinkt mal sozusagen. Ne? Also sie haben wirklich um ihre Macht gefürchtet und deswegen diese Öffnung gemacht. Es war nicht eine plötzliche Erkenntnis, dass Frauenfußball ja doch gar nicht so schlimm ist, sozusagen. Ne? Es war die Angst vor dem Machtverlust, die 70 zu der Öffnung führt oder 70, 71 und wann auch immer eben Anfang der 70er Jahre in den einzelnen Ländern. Es war nicht nur Deutschland, nicht nur die BRD so. Das ist verrückt, das ist ja.
Also für Westdeutschland habe ich da auch gefunden, jetzt wo du sagst, eben in diesem Jahr, man hat das so vielleicht so Zähneknirschen irgendwie zugelassen. Es gab ja auch veränderte Regeln. Ich habe da was gelesen von längerer Winterpause, kürzeren Spielen, keine Stollenschuhen und was mich vor allem am meisten verwundert hat, kleinere Bälle. Also das wirkt ja schon fast wie so Kinderfußball.
Ja. Der Kopfball, denk an den.
Ja, den
Ja?
Kopfball, genau. Gab es keine Baskenmützen mehr?
Nee, gab keine Baskenmützen mehr. Mützen waren out of, nicht mehr en
Okay.
vogue.
Bis wann war das denn, dass der Frauenfußball andere Regeln hatte? Eben diese, ja, ich sag mal, verharmloste Variante.
Das war bis in die 90er, glaube ich, so.
Nicht dein Ernst. Also, in den 80ern auch noch. Meine Güte. Alles klar. ja, wobei in den 80ern auch da wieder gesehen, ab da fängt er das ja an mit dieser. Ja, Strukturaufbau, was man ja aus dem Herrenfußball ja auch kennt. DFB-Pokal, Nationalmannschaft, EM und so weiter, kommt ja alles dann jetzt in den 80ern.
Das ist richtig, ja genau. Es ist so, also Deutschland war tatsächlich 1970 eines der ersten Länder, die den Frauenfußball wieder erlaubten, aufgrund des Drucks. Es gab ab 1970, kurz vorher, oder 1970, nee, ah, es war andersrum. Genau, es gab eine inoffizielle Europameisterschaft im Frauenfußball 69. Die fand in Italien statt und war interessanterweise organisiert von Geschäftsleuten aus Norditalien. Und der Wermuthersteller Martini e Rossi hat diese EM gefördert, gesponsert, möglich gemacht. Das, was ich total witzig finde, tatsächlich. Und daraufhin gründete sich 70 ein Pendant zur FIFA, nämlich einen ja, Frauenfußballweltverband, einen Federazione Internazionale Europea di Calcio Femminile. Er ist in Italien gegründet, deswegen hat er einen italienischen Namen. Es gibt, glaube ich, auch ein englisches und französisches Pendant dazu. Der Frauenfußballweltverband machte zwei WMs, eine 70 und eine 71. Wollte sie auch 72 weiterführen, aber tatsächlich wurde er dann 72 wieder aufgelöst, aufgrund nämlich dieser ganzen Aufhebungen des Frauenfußballs. Deutschland 70, England 71. Deutschland hat mit der damaligen, damaligen SC 07 Bad 9a an dieser WM teilgenommen. Also es gab ja keine Nationalmannschaft, ne? Also es gab auch tatsächlich, währenddessen in den zwischen 55 und 70 gab es Versuche, eine Nationalmannschaft und einen, also sozusagen, ja, ein Pendant zum DFB innerhalb des Frauenfußballs zu gründen. Es gab auch Gründungen, die haben allerdings nicht immer so Bestand gehabt. Auch wegen Korruption seitens der Funktionäre, der männlichen Funktionäre, muss man das noch dazu sagen. Es gab also keine Auswahlmannschaft. Ein Club wurde hingeschickt zu dieser WM nach Italien 1970. Und 1971 wollte Bad 9a wieder teilnehmen, aber es durfte nicht. Und dann mittlerweile war ja der Frauenfußball wiederum im DFB organisiert und die hatten natürlich kein Interesse daran, diesen Frauenfußballweltverband irgendwie zu fördern mit ihrer inoffiziellen WM und haben dem Bad 9a-Club verboten, daran teilzunehmen. Und das passierte eben, nachdem auch England 71 eben den Frauenfußball wieder erlaubt hatte, auch mit der englischen Mannschaft. Und deswegen fand dann die WM 72 nicht mehr statt und der Weltverband des Frauenfußballs wurde wieder eingestampft. Da siehst du auch, wie diese Macht immer hin und her mit dem Bällchen, ne, hin und her geschoben wird. Einerseits erstmal ist Frauenfußball verboten, dann gründet sich so ein. Ja, ein Verband dagegen. Dann sagt man, um Gottes Willen, nee, nee, Machtverlust, um Gottes Willen, ich löse dieses Verbot wieder auf. Aber dann verbiete ich aber auch da mitzumachen, weil dann hab ich ja die Macht, bin ich ja an den Zügeln und so weiter. Das ist echt verrückt. Aber so war es in den 70ern, noch gar nicht so lange her. Ja, in der BRD ging es dann so weiter. Also die ersten Jahre hätten, glaube ich, nicht chauvinistischer sein können. Also von Kommentaren wie Decken, nicht Tischdecken, die ja dann gefallen sind, oder machen sie auch Kopfbälle? Ich meine, sie frisieren sich ja die Haare. Es waren ja damals toupierte Haare, sehr, sehr en vogue. Und um Gottes Willen, die wurden ja durch Kopfbälle dann zerstört. Also ich glaube, den Frauenfußballspielerinnen war das scheißegal, aber man hat als Mann halt dann so solche Sprüche gemacht, ne, mit so einem gewissen neckischen Lächeln. Das haben die Frauen dann aber Gott sei Dank diesen Sexismus mit ihren Augen weggerollt sozusagen. Und es gab ab 74 in allen Landesverbänden, die sich dann auch, also alle Landesverbände gab es bis 74 Frauenfußballvereine und Frauenfußballmeisterschaften, sodass dann 74 erstmals eine deutsche Meisterschaft gekürt wurde. Und zwar damals auch so, dass innerhalb der Landesverbände ein Meister ermittelt wurde und diese Meister spielten dann in Endrunden gegeneinander in einem K.O.-System. Und Bärbel Wohlleben, die tatsächlich, ja, ich glaube, also die war tatsächlich eine von den Frauen, die nach der WM 54 gesagt hat, ja, ich will auch Fußball spielen, also hat sie im Nachhinein erzählt, in Jungsteams, also Teams mit Jungs zusammen gespielt hat, sich teilweise da in der Weitsprunggrube geprügelt hat oder gerauft hat, meistens besiegt, die man die Jungs besiegt hat und daraufhin quasi sozusagen ihre Kompetenz gezeigt hatte. Und dann haben die Jungs wohl mit dem Mädchen gespielt, was sie wohl vorher offensichtlich nicht machen wollten. Babel Wohlleben war die Kapitänin der TuS Wörstadt, die 74 diese erste deutsche Meisterschaft errungen hatte. Und ihr Tor zum 3-0 wurde zum Tor des Monats gewählt. Sie ist die erste Frau, die diese Auszeichnung erhalten hat, die ja von den ZuschauerInnen damals schon gewählt wurde. Gegen Männer. Es wurden nicht nur jetzt Frauen-Fußballspielerinnen mit ihren Toren gezeigt, sondern es waren auch, ich glaube, es waren wirklich auch namhafte Männer, die nominiert waren zum Tor des Monats, aber sie hat tatsächlich gewonnen. Es war ein sehr schöner, kräftiger Schuss aus dem Halbfeld. Und dann ab 77 gab es beim DFB auch eine Referentin für Frauenfußball, die Hannelore Ratzeburg, die dann eben auch dafür sorgte, dass neue Vereine, neue Vereine, Quatsch, neue Wettbewerbe eingeführt wurde, wie eben der DFB-Pokal 81. Und ab den 80er Jahren gab es auch ja, neue Ähren bei den Vereinen. Die TuS Wörstadt war schon ja, Ende der 70er nicht mehr einer von den stärksten Vereinen und in den 80er Jahren war es vor allem die SSG 09 Bergisch Gladbach, die Meisterschaft für Meisterschaft errang und Pokalsieg für Pokalsieg, quasi in gewisser Weise ja ein FC Bayern in dieser Zeit. Und ebenfalls 81, wie der DFB-Pokal, wurde auch ein Frauennationalteam erstmal gegründet. Vorher gab es immer noch keine Auswahlmannschaft, die 82 dann ihr erstes Spiel hatten gegen die Schweiz. So wie die Männernationalmannschaft auch sowohl ihr allererstes Spiel gegen die Schweiz hatte und das erste Spiel nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die Schweiz war. Das ist so eine gewisse Tradition tatsächlich des DFB. Und diese Nationalmannschaft gewann 89 völlig überraschend die Europameisterschaft. Völlig überraschend. Und erhielt als Dank dieses mittlerweile sehr berühmte Kaspi-Service in, ich glaube, blau und rot war das, oder blau und gelb, ich weiß gar nicht, mit Blümchen, niedlich verziert. Ja, also bei dem Sexismus hat es sich binnen dieser 20 Jahre überhaupt nichts getan. Und der Wert des Services entsprach auch sicher nicht annähernd den 35.000 Mark, den die Männer ein Jahr später für den WM-Sieg erhielten. Ich meine, ja, okay, EM-Sieg, WM-Sieg, die kann man meinetwegen noch ein bisschen abstufen, aber ich glaube, also selbst 20.000 hat dieses Kaffeeservice sicher nicht gekostet. Ne? Wussten auch scheinbar nicht, was man denen schenken kann, außer ein Kaffeeservice, sowas Praktischem. Also ich glaube, alle Spielerinnen haben danach angegeben, dass sie es verschenkt haben, ihren Eltern gegeben haben, ihren Tanten und so weiter. Naja, so und kurz vor der Wiedervereinigung 1990, im September 1990, startete in der BDR diese erste Saison der Frauenfußball-Bundesliga, damals noch zweigleisig, Nord-Süd. Eine zweite Liga gab es damals noch nicht. Aber ja, letztendlich war das eben der Beginn, der zu den Siegen weiterer Europameisterschaften und eben auch der drei Weltmeisterschaften geführt hat. Dass endlich mal ein bisschen geregelter Spielbetrieb im Frauenfußball dann eben möglich war. Dass Frauen, also ich meine, es ist ja bis heute keine annähernde Gleichberechtigung zwischen Frauenfußball und Männerfußball. Es gibt mittlerweile, muss man ja tatsächlich sagen, ein paar Bundesligaspiele werden live im Fernsehen gezeigt. Es ist Wahnsinn. Beim Männerfußball, ich weiß nicht, seit wann da Live-Bundesligaspiele gezeigt werden. Weil es Premiere gibt, also der Vorgänger von Sky vielleicht, oder ja, das ist noch ein wirklich langer, langer Weg zur Gleichberechtigung, wenn die überhaupt mal irgendwann erreicht werden würde, weil auch der Männerfußball entwickelt sich ja weiter und weiter.
Was mir aufgefallen ist, auch bei diesen Vereinen, die du eben genannt hast, die so in den 70er, 80er groß waren, das sind ja alles Vereine, von denen man so, wenn man von Fußball keine Ahnung hat, nicht viel gehört hat. Was mich halt gewundert hat, ist, dass jetzt keine von den damals schon großen Vereinen, ob das jetzt Schalke, Dortmund, Gladbach, München, Köln, Düsseldorf, whatever, waren, dass die keine so erfolgreiche Frauendivision hatten. Die hätten ja die finanziellen Mittel ja locker gehabt, um entsprechende Abteilungen aufzustellen. Haben die das gar nicht gemacht oder haben die das nur ja so unter ferner Liefen laufen lassen? Warum gab es
Das kam.
keinen total erfolgreichen, ersten FC Köln Frauenfußball Abteilung.
Ja, also teilweise gab es überhaupt keine Frauenfußballmannschaft. Bei Borussia Dortmund wird sie ja jetzt erst gegründet, ne? Vorher hatten sie ja gar keine. Auch Eintracht Frankfurt hatte keine, hat aber jetzt eben den ersten FFC ja, übernommen quasi als eigene Frauenfußballmannschaft. Viele Vereine hatten tatsächlich gar keine Frauenfußballmannschaft. Bei anderen waren es wirklich eher unter ferner Liefen. Also man hat eine gegründet, aber man hat es nicht gefördert. In den 70er, 80er Jahren waren es vor allem die Vereine, die vorher schon existiert hatten, sprich die auch eine gewisse, ja, Tradition, aber auch eben Erfahrung eben hatten. Und die dadurch ja eben in sich schon stark genug waren oder die in sich auch die namhaft waren, wo auch die Spielerinnen eben dorthin gegangen sind und mitgespielt haben. Deswegen tatsächlich dass namhafte Männerfußballvereine auch im Frauenfußball erfolgreich sind, das ist tatsächlich eine Sache, die erst in den 90er Jahren, eher sogar erst in den 2000er Jahren wirklich Fahrt aufgenommen hat. Auch im VfB Wolfsburg war lange Zeit ja nicht einer der besten Teams. Das war Turbine Potsdam, das war der erste FFC Frankfurt. Das waren ja die Top-Vereine.
Ja, okay, das mit Dortmund, dass es jetzt ist, das wusste ich auch noch nicht. Wundert mich auch wieder total irgendwie, weil ich meine, auch da kann es ja nicht an mangelnden Mitteln oder mangelnder Ausstattung gelegen haben, sondern einfach man hat das nicht auf dem Schirm gehabt.
Ganz genau, ganz genau. Also es ist auch keine bewusste Ignoranz bei vielen, dass sie sagen, nee, möchten wir nicht. Aber ja, man hat es wirklich einfach nicht auf dem Schirm, wie du sagst. Also heute ist es zumindest so, dass man jetzt nicht sagen würde, ne, möchte ich nicht haben. Damals war es vielleicht durchaus so, dass man sagte, nee, möchte man nicht fördern und deswegen machen wir da jetzt nicht mit und haben nicht unseren Frauenfußballabteilung innerhalb unseres Vereins.
So, jetzt kommen wir, denke ich mal, in Richtung der moderneren Zeit. Also wir haben die Situation in Westdeutschland, die Situation in Ostdeutschland. Und jetzt, nach der Wiedervereinigung, hatte ich so den Eindruck, als ich dafür die Folge recherchiert habe, dass dann der Frauenfußball dann doch allmählich eine wachsende Popularität hat. Natürlich mit allen Einschränkungen, die du schon vorausgeschickt hast, dass das halt bis heute nicht mal ansatzweise an, ja, Geldbeträge und öffentliche Wirksamkeit rankommt wie der Männerfußball, aber es wurde zumindest mal allmählich besser.
Es wurde besser, ja, definitiv. Das schon. Die Sichtbarkeit wurde besser. Es gab ja auch tatsächlich, gerade in den drei Weltmeisterschaften, die Deutschland dann eben auch gewonnen hat, haben sehr, sehr viele ZuschauerInnen diese Spiele geguckt. Es gab ja fast einen kleinen Boom für eine kurze Zeit für den Frauenfußball, der allerdings dann gefühlt genauso schnell wieder verebbt ist, wie er gekommen ist. Aber es hat natürlich sehr viel für die Sichtbarkeit getan. Auf jeden Fall. Birgit Prinz ist, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen bekannt, auch wenn sie nie Frauenfußball ge geschaut haben oder vielleicht einzelne Spiele der Nationalmannschaft. In gewisser Weise, ja, gab es seit eben den 90er Jahren, seit eben dem Start der Bundesliga, ja, also es gab eine stärkere Förderung. Noch stärkere Förderung des Frauenfußballs. Die Sichtbarkeit wurde erhöht. Aber es ist tatsächlich immer noch so, ich erinnere mich an, also mittlerweile überträgt ja Eurosport einzelne Live-Spiele. Ich glaube, wenn man sich anmeldet, kann man, glaube ich, auch alle Spiele sogar gucken. Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber es gibt ein Spiel, das immer im Free-TV gezeigt wird. Freitagsabends ist das. Aber ab und zu war es eben so, dass dann, ich glaube, Tennis ist einmal gewesen, parallel. Und Eurosport hat angekündigt, ja, wir zeigen das Spiel, bliblablub, aber gezeigt wurde Tennis. Und wo dann eben auch die Spielerinnen der beiden Mannschaften, die dann gespielt haben, sich beschwert haben, ja, aber ihr habt doch zugesagt, dass wir gezeigt werden. Und das war sogar, da war es sogar die ARD in dem Fall. Ich weiß, dass es letzte Saison und vorletzte Saison sowohl mit Eurosport als auch mit der ARD es wütende Proteste gab von Fans von Frauenfußballmannschaften, die die Spiele nicht gucken konnten, wo es angekündigt war, dieses Spiel wird gezeigt und es wurde nicht gezeigt, weil irgendeine andere Sportart gezeigt wurde, die scheinbar wichtiger ist, die scheinbar mehr Zuschauer eben generiert und deswegen auch mehr Einnahmen oder mehr Reichweite, ich weiß es nicht. Also es ist wirklich nicht so, dass es jetzt schon so auf einem guten Weg ist oder ja, das nach dem Motto, ja, das wird schon und das tut sich schon einrenken halt in den nächsten Jahren, da ist wirklich noch viel, viel ja, so zu tun, weil Frauenfußball immer noch nicht als, also noch lange nicht als als gleichwertiger Sport zu Männerfußball oder zu anderen Sportarten gesehen wird, muss man ja sagen. Das ist schon echt verrückt, was da abgeht.
Was mich auch meine Recherche überrascht hat, ich meine, ich bin generell jetzt nicht so der fußballbegeisterte Mensch, von daher kann ich mich da gut mit rausreden. Ich weiß über Frauenfußball relativ wenig, aber ich weiß auch über den Männerfußball auch relativ wenig. Was mich sehr verwundert hat, ein großer Unterschied zur Männerfußballliga ist, dass es mit dem ersten FFC Turbine Potsdam halt im Gegensatz zur Männerfußball-Bundesliga, ja auch ein wirklich erfolgreiches Team aus dem ehemaligen Osten kommt. Das ist ja in der Bundesliga anscheinend nicht so gewesen. Und was mich auch gewundert hat, ist, dass jetzt mit dem VfL Wolfsburg ja quasi in den letzten 8 Saisons fast immer die gleiche Mannschaft Meister war. Ist das so, dass es da so ein paar wirklich dominierende Mannschaften gibt und der Rest ist ja nicht so professionell oder was passiert da?
Ja, in gewisser Weise ist das tatsächlich so. Also es war auch vorher schon so, dass immer vor allem ein, zwei Mannschaften dominiert haben, zumindest für eine gewisse Zeit. Turbine Potsdam war lange Zeit wie der FFC Frankfurt, jetzt Eintracht Frankfurt, in jedem DFB-Pokal-Endspiel, Deutsche Meisterschaft im K.O.-System gab es dann ja nicht mehr, sondern eben die Frauen-Bundesliga, wo es dann eben letztendlich um die meisten Punkte ging, um die Meister zu küren. Und mittlerweile, ja, kommt Wolfsburg sehr, sehr stark auf 7-Meilen-Stiefeln. Da haben der Verein wirklich sehr, sehr viel den Frauenfußball gefördert und investiert. Und das sind jetzt eben die Lorbeeren. Der FC Bayern München folgt dem auch mit 7-Meilen-Stiefeln und hat in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, 3, 4 Jahren Frauenfußball sehr, sehr unterstützt, sich auch sehr gut verstärkt mit starken Spielerinnen. Und ist jetzt auch einer von den wirklich erfolgreichen Mannschaften in der Bundesliga. Es ist ja so, dass mittlerweile nicht mehr ein K.O.-System den Meister, oder nicht mehr per einem K.O.-System der Meister ermittelt wird, sondern, naja, wie bei den Männern eben die Punkte zählen. Und ja, tatsächlich ist es aber auch so, dass es gibt immer noch so ein paar wenige Mannschaften, die ab und zu mal dann ins DFB-Pokalfinale kommen. Aber die meisten sind eher dann ja in der unteren Hälfte und schaffen es eigentlich nicht, mal Meister zu werden oder eben bei den Großen mitzuspielen. Aber die Großen sind erst eben in neuerer Zeit auch Vereine, die im Männerfußball schon erfolgreich sind. Vorher waren es wirklich da waren es eigene Vereine. Aber wie gesagt, es gibt eben auch dann solche Fälle wie bei Eintracht Frankfurt, die eben dann einen existierenden Frauenfußballclub ja übernehmen. Annektieren war es, ist das, wenn ich jetzt annektieren sage, wäre es übertrieben. Es ist nicht so, dass die gesagt haben, wir wollen euch und dann kriegen wir euch so ungefähr. Es war wirklich auf beidseitigem Interesse natürlich auch, weil der FFC Frankfurt, Riesa ja eben vorher, als Eintracht Frankfurt viel andere Möglichkeiten hat, wirtschaftlich, auch von der Reichweite her. Es sind ja viel, viel ja, bessere Strukturen vorhanden eben in so einem Verein, ohne jetzt eben die Strukturen im FFC Frankfurt zu schmälern, aber weil man in einem bekannten, für Männerfußball bekannten Verein dann eben integriert wird, schafft man automatisch mehr Reichweite. Und vielleicht eben auch, ja, eben mehr Wirtschaftlichkeit, also eben mehr Erfolg, wenn man vielleicht sich dann eben wiederum gute Spielerinnen leisten kann und dadurch eben an Erfolg gewinnt.
Was mich auch überrascht hat, war auch die, ja, wie erfolgreich dann die Frauenfußballnationalmannschaft waren. Und auch, dass es, also diese EMs, die stattfanden ab 82, dass sie erst alle 2 Jahre stattfanden. Das wusste ich auch nicht, dass es erst später auf alle 4 Jahre wieder beim Herrenfußball gewechselt wurde. Und dass Deutschland das 8-mal gewonnen hat, quasi von 89 bis 2013, bis auf einmal jedes Mal. Das ist so Sachen, die sind wie gar nicht so bewusst, habe ich den Eindruck. Wie kam es dazu, dass die deutsche Nationalmannschaft dann so in Europa so, ja, dominant war?
Tatsächlich, glaube ich, durch eine gute Förderung. Also so sehr ich jetzt auch über den DFB geschimpft habe und die Gleichberechtigung bemängelt habe, im europäischen Vergleich war es tatsächlich so, dass in Deutschland viele gute Spielerinnen waren. Es kommt ja dann einfach darauf an, dass man eben die Positionen alle sehr gut besetzen kann und natürlich auch das als Team auftritt, dieses zusammengestellte Team, das halt normalerweise so nicht zusammenspielt. Und das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert. Und man muss halt auch sagen, dass wie bei den Männern auch im Frauenfußball auf der Position der Torhüterin selten, ja eigentlich nie, also es waren immer sehr, 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 sehr gute Torhüterinnen und sind es bis heute. Dann natürlich die Birgit Prinz, die einfach unfassbar gut war, die ja auch tatsächlich mal von einem Männerfußballverein umworben wurde, dann allerdings nicht gewechselt ist, weil man auch gemunkelt hat, dass das vielleicht eher so eine PR-Aktion war nach dem Motto, Höhe, da haben wir eine Frau, eine sehr bekannte Frau, also auch international sehr bekannte Frau, die ist ja auch mehrfach Weltfußballerin geworden, dass man sagen kann, oh, die ist jetzt unter unseren Reihen und spielt jetzt bei unseren Männern mit. Also sie ist nicht gewechselt, sie ist in Frankfurt geblieben. Aber ja, tatsächlich ist es so, dass das. Ich kann es jetzt tatsächlich nicht an einzelnen Spielerinnen ausmachen, weil ich in den 90er Jahren noch nicht wirklich Frauenfußball geguckt habe. Da war ich tatsächlich auf Männerfußball fixiert. Das fiel bei mir tatsächlich auch erst durch die WMs an, muss ich zugeben. Also im Frauenfußball, dass mich der Sport gepackt hat. Was heißt, der Sport gepackt hat? Fußball ist Fußball, ne? Es ist egal, welches, was Frau, Mann oder anderes Geschlecht ihn spielt. Aber der Bereich Frauenfußball hat mich tatsächlich erst vor allem durch die WMs gepackt. Und vorher hatte ich auch tatsächlich keinen Zugang, weil ich hätte ja auch gar nichts gucken können. Also ich meine, ich hätte ins Stadion oder auf das Sportfeld eben gehen können und Fußball gucken können. Es wurde ja aber auch nichts übertragen, ne? Also das ist eben dieses Thema Sichtbarkeit wiederum. Es gab keine Möglichkeit, sowas, oder es gab keine allzu leichte, niederschwellige Möglichkeit des Zugangs zum Frauenfußball. Aber dennoch, diese Auswahlmannschaft war halt einfach so gut. Und deswegen hat sie tatsächlich derart häufig die Europameisterschaft auch gewonnen.
Wo steht denn der Frauenfußball in Deutschland jetzt gerade? Also einmal für sich, dann auch vielleicht im Vergleich zum Männerfußball. Und weil du es eben mit der Birgit Prinz erwähnt hast, wäre es denn nach den aktuellen Regelwerken sozusagen möglich, dass halt ja es gemischte Mannschaften gibt? Und wenn es möglich ist, warum sehen wir sie dann nicht? Vor allem nicht im professionellen Bereich.
Aktuell steht der Frauenfußball, ja, also es wird immer besser. Die Sichtbarkeit wird größer, damit auch die Reichweite. Es wird ja auch versucht, immer mehr Frauen im Fußball, egal ob Spielerinnen oder Funktionärinnen oder was auch immer, zu fördern. Es ist aber noch ein langer Weg. Also, ich kenne mich im Frauenfußball ein bisschen aus. Ich kenne Frauen, die ausschließlich Frauenfußball gucken. Und was ich da eben ab und zu mitbekomme, eben wie ich eben erwähnte, schon mit Eurosport und der ARD, also das ist, wenn man das hört, denkt man eigentlich nicht, dass das in diesem Jahr oder in diesem Jahrzehnt noch passieren könnte, sondern eher vielleicht vor 30, 40 Jahren so war, dass man dann eben einfach Frauenfußball die Übertragung einfach mal rausgeschmissen hat. Überleg das mal im Männerfußball, also was da los wäre, dass da könnte sich die Sendeanstalt, glaube ich, können da einpacken. Na gut, nicht so wird das betrieben jetzt, aber beim Frauenfußball gibt es dann halt nur so einen kleinen Shitstorm von den wenigen Fans, weil ja, ach, immer halt noch der Frauenfußball ja, immer noch so belächelt wird von vielen. Ne, weil das ist, aber komischerweise, wenn WM ist oder so, gucken es ganz, ganz viele Leute und sagen, ja, das ist ganz toll und die sind auch nicht so wehleidig wie Männer, die spielen dann einfach weiter, schütteln sich mal nach einem Foul und fangen dann nicht an, erstmal zum Schiri zu rennen und zu sagen, das war doch faul, gib doch mal eine Karte und so weiter. Das finden dann wieder alle ganz toll, aber ich glaube, Bundesliga gucken kaum welche von denen, die auch die WM verfolgen. Und das ist halt schon, also es zeigt halt den Stellenwert ziemlich gut. Und die andere Mannschaft, diese Mixed-Teams, die gibt es tatsächlich nur im Jugendfußball. Ich glaube, in Deutschland geht es bis zur C-Jugend, ist es möglich, dass die in gemischten Teams spielen, danach ist es getrennt. In den Niederlanden ist es bisher möglich, glaube ich, bis 17 ist es möglich, in gemischten Teams zu spielen. Da gab es jetzt den Sonderfall, dass auch für eine 18-Jährige eine Erlaubnis quasi erteilt wurde, dass die weiterhin in ihrem Jungs-Team, sage ich jetzt mal so, also weiterhin in einem gemischten Team spielen darf. Also in einem Team, wo sonst tatsächlich nur noch Jungs spielen. Weil das eben auch da sind, ist es wirklich nicht üblich, dass Frauen und Männer zusammenspielen. Ich würde es sehr, sehr begrüßen tatsächlich. Man sagt zwar immer, ja, Frauen haben ja nicht so die Fitness und laufen anders und was auch immer dann eben an Unterschieden kommt. Aber mein Gott, also ich glaube auch nicht, dass jeder Mann so eine tolle Fitness hat. Da gibt es auch Unterschiede zwischen gut und vielleicht nicht mehr so gut. Und das könnte sich aber doch auch gut ergänzen. Also es ist gerade in einem Team ist es doch eigentlich wichtig, dass es eine gute Mischung eben gibt an Menschen, die das so gut können und die anderes wieder gut können und ein drittes gut können. Und warum sollte man da eigentlich nicht in gemischten Teams spielen? Aber es ist tatsächlich im Fußball so, dass es getrennt ist und auch binär getrennt ist, muss man ja dazu sagen, ne? Also irgendwie andere Geschlechter, da so weit sind wir noch nicht. Und ich fange ja manchmal mal an, ein bisschen zu bohren, weil es sind so und so viel Prozent in der Gesellschaft werden als Mann gelesen, aber es sind tatsächlich ja eine Frau und umgekehrt. Ich wüsste nicht, warum das im Profifußball oder generell im Fußball anders sein sollte. Also sollte es eigentlich auch in der ersten Fußball-Bundesliga der Männer einige Frauen geben, die da mitspielen, aber die halt als Mann geboren wurden. Aber bis wir so weit sind, um Gottes Willen. Das ist, ja, es ist, also das ist, ich glaube, das ist tatsächlich, dass es erstmal für lange Zeit nicht möglich ist, dass da Männer und Frauen und andere Geschlechter zusammen spielen. Obwohl es das gleiche Spiel ist, noch die gleichen Regeln mittlerweile und auch die gleichen Ballgrößen und so weiter, ne? Naja.
Ein Aspekt, wo ja gerade gemischt wird sozusagen und wo du auch gerade im Moment sehr viel kommunizierst, ist ja das Thema weibliche Schiedsrichterinnen im Männerfußball. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, was da gerade passiert und wie es dazu kam?
Ja, das stimmt tatsächlich. Bei den Schiedsrichterinnen, da werden gerade jetzt seit 1900 Also vor 2019 vermehrt Frauen als Schiedsrichterinnen im Männersport wird eingesetzt, auch im Top-Fußball. Also sprich in den ersten Männerligen, als auch im europäischen, also UEFA Cup, UEFA Cup sage ich schon so eine Geschichte drin, Europa League, Champions League und auch in den anderen Kontinenten, in den ähnlichen Wettbewerben, die andere Namen haben. Zum Teil. Es gibt, also ich muss anders anfangen. Es gab tatsächlich schon mal in Österreich 1935 eine Schiedsrichterin, eine Edith Klinger, die auch Männerspiele leitete, allerdings auf unterster Amateurebene. Und dann begann es vor allem in den 90er Jahren in Afrika und die USA sind in der Zeit ja, als Vorreiterin quasi zu nennen. Dort gab es eben Schiedsrichterinnen im Männerfußball. In Afrika war das in Malawi. Eine Schiedsrichterassistentin, die bereits vor 96 dort in der ersten Liga eingesetzt wurde. Genau, ja, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es 96 schon war, dass sie da schon längere Zeit oder schon mindestens ein Jahr eben Spiele leitete. Und zwar ist es in Malawi so, dass es dort kein Frauenfußballwettbewerbe gibt. Das heißt, da ist es einfach so, dass egal welches Geschlecht jetzt Schiedsrichterin wird, eben dort im Männerfußball die Spiele leitet. Und in den USA war es so, wie gesagt, in den USA ist ja Fußball auch eher ein Frauensport und American Football eher der männliche Sport sozusagen, in Anführungsstrichen. Und dort waren es 98 zwei Frauen, die beide als Schiedsrichterin eingesetzt wurden, Nancy Lay und Sarah Hunt. Und dann, ja, es ging dann so langsam weiter ab kurz vor der Jahrtausendwende, dass mehr und mehr, auch in Europa, mehr und mehr Schiedsrichter, erstmal Assistentinnen, dann auch Schiedsrichterinnen eingesetzt wurden. Zum Beispiel in Frankreich gab es auch um 2000 herum schon eine Schiedsrichterassistentin, die Nerlé Hénault. In der Schweiz gab es den Nicole Petignon, die eben auch im damals UEFA Cup, auch schon Champions League Qualifikation, auch was war es, EM Qualifikation, die Nerlé Hénault leitete, nicht leitete, sondern assistierte. Also Nerlé Hénault war Assistentin, Nicole Petignon war Schiedsrichterin. Und richtig Fahrt aufgenommen hat es wirklich erst jetzt in den letzten Jahren, muss man sagen. Ich will jetzt nicht von einem Boom der Schiedsrichterinnen im Männerfußball sprechen, weil der prozentuale Teil der Schiedsrichterinnen im Männerfußball natürlich immer noch verschwindend gering ist. Aber die Zunahme ist eben wirklich rapide. Da ist natürlich die Bibiana Steinhaus in Deutschland zu nennen. Natürlich die Stefanie Frappard. Es gibt in der Ukraine auch eine Schiedsrichterin, die allerdings tatsächlich eher unbekannt ist, die Katharina Monsul, die allerdings auch schon in der Nations League jetzt letztes Jahr Spiele leitete, und zwar interessanterweise ganz häufig mit einem rein weiblichen Team. Sie wird seit 2016 in der Ukraine in der ersten Männerliga eingesetzt und seit 2018 durchgehend mit diesem rein weiblichen Team. Also wirklich, auch die vierte Offizielle ist weiblich. Das muss man sich mal Zunge mal zergehen lassen. Das fand ich auch wirklich lustig. Ich habe Anfang des Jahres die Nationalverbände der FIFA angeschrieben. Alle 100, also es sind knapp 200 tatsächlich. Und ungefähr 10% haben mir tatsächlich nur geantwortet. Die meisten haben wahrscheinlich gedacht, oh, was weiß ich, wer fragt das? Da steckt irgendwie nur eine Privatperson dahinter, keine Uni oder sowas. Ich mache das ja wirklich ehrenamtlich, diese Recherche. Und Weißrussland hat mir geantwortet und gesagt, ja, also bei Ihnen zugegebenermaßen, Sie haben ein bisschen die Förderung verpasst. Und bei Ihnen sind nur zwei Schiedsrichterinnen in der ersten Bundesliga. Und ich dachte mir, well, Weißrussland, bei uns ist in Deutschland gerade überhaupt keine Schiedsrichterin in der ersten Männerbundesliga und es kommt so schnell auch keine weiter. Wieder da dorthin, weil wir zwar in der dritten Liga eben eine Schiedsrichterin haben mit Rim Hossein, aber die ist auch, wie alt ist sie? Willst du auch nichts Falsches sagen, Person um die 40. Das heißt, die wird auch ja wahrscheinlich nicht mehr in die erste Liga kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob die das tatsächlich möchte. Es kommt tatsächlich erstmal niemand nach Bibiana Steinhaus. Es ist wirklich so. Es wird erstmal bestimmt 5 oder 10 Jahre dauern, bis wir wieder eine Schiedsrichterin in der ersten Liga haben. Gut, jetzt sind diese beiden Weißrussinnen werden als vierte Offizielle, also nicht als Schiedsrichterin auf dem Platz, sondern nur an der Seitenlinie eingesetzt. Aber dieser Ton dieser E-Mail, der war wirklich sehr, sehr entschuldigend und fast ja zu Kreuze kriechend. Ich dachte, das ja wie Deutschland, dieses große Fußballerland, ja, hat es tatsächlich eine Zeit lang verpasst, Frauen zu fördern und hat jetzt natürlich das Resultat. Weil es braucht ja immer eine gewisse Zeit, bis das eben, bis die Frauen sich dazu bereit erklären. Denn tatsächlich Frauen im Männerfußball heißt erstmal, dass sie eine sehr, sehr gute Fitness haben müssen, denn sie müssen den Fitnesstest der Männer bestehen, der ja noch mal etwas höher ist als der der Frauen, was allerdings natürlich auch sinnvoll ist, weil sie müssen ja auf dem Spiel mithalten können mit den Männern. Sie sind aber halt auch nicht nur den klassischen Beleidigungen im Männerfußball ausgesetzt, die da teilweise schon ziemlich stark und schlimm sind, sondern eben auch Sexismus. Und zwar sowohl, hey Püppchen, können wir noch erhellen und was trinken, als auch, geh doch wieder zurück in deine Küche. Das ist ja beides Sexismus. Und es ist wirklich auch tatsächlich diese Vereinbarkeit mit der Familie. Ich meine, Frauen möchten halt auch manchmal schwanger werden und unterbrechen damit natürlich ihre Karriere. Es ist ja auch im Fußball, bei Fußballspielerinnen so. Und ganz häufig ist es ist tatsächlich immer noch relativ selten, dass Frauen als Spielerin, als Schiedsrichterin schwanger werden während ihrer aktiven Zeit. Weil sie danach natürlich erstmal wieder die Fitness erlangen müssen. Und wie gesagt, bei Schiedsrichterinnen, die im Männerfußball leiten, Spiele leiten möchten, nochmal eine sehr besondere Fitness, einen sehr besonderen Fitnesslevel. Was allerdings viele wirklich schon geschafft haben. Also es ist nicht unmöglich, liebe Männer, auch liebe Frauen, das sind das sicher Frauen, die da sagen, oh, das ist ja nicht möglich und das geht ja gar nicht. Es ist wirklich möglich. Man muss natürlich hart dann für seinen Traum kämpfen. Und bei manchen Frauen hat es auch 1,5 Jahre gedauert, bis sie diese Fitness wieder erreicht haben. Aber ja, es ist wirklich möglich und auch natürlich sinnvoll. Ich meine, warum soll man seine Familienplanung jetzt nach hinten schieben, nur weil man die Karriere im Blick hat. Man kann ja sowohl Karriere als auch Familie fördern. Ne? Das ist ja in der allgemeinen Wirtschaft, in der Gesellschaft ja genau das gleiche Thema.
Ist es dann im Frauenfußball auch so wie bei den Männern, dass man so mit 33, 34 da quasi schon als Senior auf dem Platz fast gilt und allmählich mal Platz machen müsste?
Ja, tatsächlich. Also es gibt gar nicht, also es gibt natürlich noch Frauen über 30, aber über 35. Da gibt es meistens tatsächlich schon viele jüngere Spielerinnen, die dann eben ja eher dann eingesetzt werden als die Älteren und nur dann die Frauen dann doch dann den Schuh an den Nagel hängen. Meistens ist es natürlich so mit 35, würde ich jetzt mal sagen, wie bei den Männern.
Okay, jetzt noch so zum Abschluss, obwohl es hier um Geschichte eigentlich gehen sollte, ein Ausblick in die Zukunft. Die ursprünglich für dieses Jahr angesetzte EM im Frauenfußball wurde ja verschoben auf 2022, um in diesem Sommer Platz zu machen für die Herren-EM, die ja im letzten Jahr wegen der Covid-Pandemie ausgefallen ist. Was sagst du dazu erstmal, dass das verschoben wurde?
Das zeigt mir letztendlich wieder die Relevanz des Frauenfußballs gegenüber dem Männerfußball. Ich erinnere mich an Alex Popp, also die derzeitige Kapitänin von der Nationalmannschaft, die gesagt hatte, oh, lasst uns doch einfach mal dann zusammenspielen. Ich meine, sie wusste sehr genau, dass das kein Erfolg hat, dieser Wunsch. Aber es ist natürlich, also ja, die Männer mussten natürlich weichen, aber warum man dann nicht beide gleichzeitig stattfinden lässt, okay, dann geht es auch natürlich bestimmt um Zuschauer, also um die Sendeanstalten, um die Zuschauereinnahmen. Es sollte natürlich auch jetzt, es wird doch, glaube ich, dem Frauenfußball nicht gut tun, wenn gleichzeitig eine Männer-WM stattfindet, dann haben sie noch weniger ZuschauerInnen. Aber es hat trotzdem immer noch dieses Geschmäckle vom fünften Rad am Wagen halt, ne? Und es ist ja so, dass dann eben 23 eine WM stattfindet in Australien und Neuseeland. Das heißt, es gibt 22 die EM, es gibt 23 die WM. Es ist so, dass die Fußballspielerinnen ja alle zwar Profi-Fußballspielerinnen sind, aber trotzdem noch ihren Beruf nebenher haben. Die wenigsten spielen tatsächlich nur. Es gibt viele Studentinnen in der Zeit in Deutschland, die in der ersten Bundesliga spielen. Auch sonstige Arbeitnehmer. Ach genau, ich erinnere mich jetzt bei Covid, als eben dieser Restart war, der ja auch im Frauenfußball dann eben in der ersten Bundesliga stattfand. Es gab ja vorher dann immer 1, 2 Wochen Quarantäne, wo dann alle Spielerinnen in einem Hotel zusammenlebten, damit auch wirklich sicher ist, getestet wurden, auch sicher ist, dass die nicht, dass der Restart nicht gefährdet wird, dadurch, dass die halt weiterhin in ihrer gewohnten Umgebung sind. Die mussten natürlich alle Jahresurlaub nehmen, ne? Also ist jetzt nicht so wie bei den Männern, dass die dann einfach mal ja halt für 2 Wochen in ein Hotel gehen. Die müssen dann halt 2 Wochen Urlaub nehmen von ihrem normalen Jahresurlaub. Also das ist, man darf das alles nicht so, also nicht denken, ah ja gut, das sind dann halt Profispielerinnen. In England ist es ja so tatsächlich, dass es da Profispielerinnen gibt, die also hauptberuflich Fußballspielerinnen sind, vielleicht nebenberuflich noch ein bisschen jobben. Also ich weiß, es in den USA sind ganz, ganz viele Barista, weil es da Starbucks tatsächlich, die halt nebenher noch ein bisschen Geld verdienen, vielleicht sogar Geld verdienen müssen. Ich weiß nicht, wie das Gehalt in den USA dann ist. In Deutschland ist es immer noch umgekehrt. Da hat man im Grunde eher noch seinen Hauptberuf. Bei Schiedsrichterinnen ja genauso. Ich meine, Bibiana Steinhaus war Polizistin. Sehr, sehr viele Schiedsrichterinnen im Männerfußball sind Polizistin oder Lehrerin, also sprich verbeamtet und haben dadurch eben die Möglichkeit, auch überhaupt nebenher das Training zu machen und auch mal zu sagen, ja, ich bin jetzt mal, also ich muss dieses Wochenende dahin und muss halt mal freitags früher Schluss machen, um mich vorzubereiten oder um 600 Kilometer zu fahren zum nächsten Spiel. Das muss ja auch alles möglich sein innerhalb des Berufes, ne? Also wenn sich da wirklich was tut, dass Frauenfußball ein richtiger Profisport wird, dass man sich von dem Beruf auch ausschließlich ernähren kann, dass man davon leben kann, das wäre, glaube ich, schon mal ein riesiger Schritt in Deutschland.
Also habe ich das richtig verstanden, dass die auch viele fußballspielende Frauen in der ersten Liga der Frauen jetzt nicht von dem Beruf leben. Wie ist das bei den Männern? Die ersten zwei Ligen sind da komplett professionell, oder?
Ja. Genau, die sind komplett professionell und die dritte Liga ist auch eine Profiliga, aber da ist es, also ich weiß es nicht, also auf jeden Fall ist das Gehälterverhältnis dann natürlich schon ja, gegenüber der ersten und zweiten Bundesliga geringer.
Das heißt also, oder andersrum gesagt, so die Frauenfußball-Bundesliga, die Honorare sind so irgendwo auf dem Stand dritte, vierte Liga der Männer.
Ja, wenn überhaupt, aber ja.
Wenn überhaupt, okay, alles klar. dann zum Abschluss, Gottes Willen, ja. Ich bin ja auf, hatte ich vorhin, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich war froh, dass ich das mit dem Kaffeeservice schon in der eigenen Recherche gelesen hatte, weil sonst hätte ich erstmal wahrscheinlich den Kopf gegen die Wand oder so geschlagen, weil das ist halt, ja. Noch, machen wir zum Abschluss noch einen Blick in die Glaskugel. Was sind die Aussichten für die deutschen Damen, in der EM 2022 und wer gewinnt?
Also mittlerweile sind ja tatsächlich Frankreich und England, Nationalteams sind auch sehr, sehr gut. Im internationalen Vergleich mindestens genauso gut, bei der letzten WM teilweise ja besser. Aber also auf jeden Fall ist Deutschland immer noch eines von den allerbesten europäischen Nationalteams. Und ich würde mir, also ich würde sagen, sie schaffen es ins Finale. Ob sie dann Europameisterin werden gegen vermutlich England oder Frankreich, mal gucken. Ich würde mir das natürlich sehr wünschen, aber meine Glaskugel sagt, sie kommen ins Finale.
Musik